dass das nicht selbstverständlich ist, dass wir hier stehen dürfen. Ich erspare mir zu fragen, was letztes Mal dran war. Das ist so viele Wochen her. Ich knüpfe an meine Predigt aus dem März an, aus dem Epheserbrief, zweites Kapitel, sind wir das letzte Mal gekommen bis Vers 10. Und ich möchte heute an Vers 11 beginnen. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr einst nach dem Fleisch heiden wart und Unbeschnittenheit genannt wurdet von denen, die genannt sind Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und den Bundesschlüssen der Verheißung fremd. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Er hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, abgetan, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Lang, lang ist her, es war der März, da haben wir mit diesem Kapitel begonnen. Und ich möchte nur noch mal daran erinnern, dass wir da zu dem Punkt gekommen sind, dass der natürliche Mensch vor Gott zunächst einmal tot ist. Ja, in Vers 4 und 5 hieß es, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und so wollen wir die heutige Predigt auch in dem Bewusstsein beginnen, dass unser Herr Jesus der Dreh- und auch der Angelpunkt all unserer Überlegungen sein soll. Durch ihn sind wir lebendig gemacht vor Gott. Diese Setzung ist ganz, ganz wichtig, wenn wir uns die heutigen Verse etwas genauer betrachten wollen. Diese Setzung ist vielleicht auch umso mehr von Bedeutung, da wir uns ja im Moment in einer Situation befinden, in der auch Ländergrenzen und auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe der Bevölkerung uns nicht vor Tod, vor Krankheit und Leid schützen können. In den letzten Wochen und Monaten wurde uns Menschen wieder einmal bewusst, wie gleich wir doch alle sind und dass es ausnahmslos jeden von uns jeden Tag auch treffen kann. Egal ob alt, ob jung, ob arm, ob reich, ob Mann oder Frau. Gerade in dieser Corona-Krise offenbart sich immer noch diese weltumspannende Gleichheit aller Menschen. Ja, liebe Geschwister, wir Menschen sind doch alle gleich. Und das darf man natürlich auch betonen, nicht erst im Jahre 2020. Diese Gleichheit, die bestand auch schon zu allen Zeiten. Oftmals, da ist es nur diese äußere Hülle, die Bekleidung oder auch die finanzielle Herkunft, die scheinbar einen ganz großen Unterschied ausmacht. Jedoch sind wir, wenn wir uns, was wir natürlich jetzt nicht tun werden, nackt ausziehen würden, doch alle nur Menschen, die Hunger und Durst haben, die wissen, dass sie einmal sterben werden und die mehr oder minder Angst vor Krankheit oder Tod haben. Und doch, liebe Geschwister, gibt es im wahrsten Sinne des Wortes himmelweite Unterschiede zwischen den Menschen. Und unsere heutige Bibelstelle spricht davon. In Vers 11 und 12 heißt es: Darum denkt daran, dass ihr, die einst nach dem Fleisch Heiden wart und Unbeschnittenheit genannt wurdet von denen, die genannt sind Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und den Bundesschlüssen der Verheißung fremd. Daher hat ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Die Bibel spricht hier zunächst einmal ganz klar von zwei Gruppen von Menschen. Die eine Gruppe von Menschen, die eine Hoffnung haben, und die, die keine Hoffnung haben. Diese zweite Gruppe, die lebt hoffnungslos in dieser Welt und auch Zeit. Und das, liebe Geschwister, denke ich, ist die wahre Dunkelheit. Zu leben ohne Hoffnung und ohne Perspektive. Kennst auch du dieses Gefühl? Warst auch du dereinst solch ein Mensch? Nun, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr groß, dass auch du zu diesen Menschen gehörtest, und vielleicht gehörst du auch heute noch dazu. Vielleicht bist du auch durch eine tödliche Krise, wie sie das Coronavirus darstellt, zum Nachdenken gekommen. Vielleicht ist dir zum ersten Mal aufgegangen, dass das Leben endlich ist und es nicht in deiner Hand liegt, ob du morgen noch unter den Lebendigen weilst. Vielleicht hast du auch zum ersten Mal bewusst gespürt, dass dein bisheriges Leben doch noch nicht alles sein kann. Zwischen Kaufhaus und Internet, da muss doch noch irgendetwas anderes existieren. Doch was kann das sein? Nun, die Bibel spricht davon, dass es einen Gott gibt, der diese Welt erschaffen hat. Dieser Gott ist machtvoll, und wenn er spricht, es werde Licht, so geschieht es auch. Er ist ein Gott, der Pflanzen, Bäume und Sträucher wachsen lässt und der die Erde mit Tieren bevölkert hat. Er ist ein Gott, der weise plant und der seine Geschöpfe im Blick hat. Es ist außerdem ein Gott, der sich vor den Menschen nicht verborgen hat, sondern der sich in seinem Wort in der Bibel offenbart hat. Er ist so seinen Geschöpfen zugewandt, dass er seinen einzigen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, auf diese Erde sandte, damit durch seinen stellvertretenden Gehorsam für uns ein Weg zum Vater möglich sein würde. Sein Tod, sein Blut am Kreuz von Golgatha ist unser Ticket in den Himmel. Kein Geld der Welt kann es käuflich erwerben. Gottes Gnade allein ist es, die dieses Ticket ausgibt. Und damit ist dieser Weg zu Gott ein ganz und gar nicht dem menschlichen Wesen entsprechender Weg. Denn nicht meine Leistung, mein Vermögen ermöglicht mir den Einzug in den Himmel, sondern ganz allein Gottes souveräne und unverdiente Gnade. Oder wie es in dem alten Glaubenslied heißt: Die Kirche steht gegründet, allein auf Jesus Christ. Sie, die des großen Gottes erneute Schöpfung ist. Und da diese Hoffnung allein auf dem göttlichen Fundament, auf unserem Herrn Jesus Christus ruht, ist sie völlig unabhängig von Alter, Rasse und Geschlecht. Es kann keinen wahren Christen geben, der Menschen in höher oder minderwertige Rassen einteilt und der gleichzeitig meint, im Sinne Gottes zu handeln. Das eine schließt das andere völlig aus. Und doch passiert diese Unterscheidung immer wieder. Und die Verfehlungen der Vergangenheit sind Legion. Ja, und gerade wir Deutschen, gestern war Kriegsende, 8. Mai, auch im Dritten Reich gab es nicht wenige, die die Juden vernichten wollten und am Ende vielleicht noch glaubten, im Namen eines christlichen Gottes zu handeln. Aber werden wir nicht überheblich? Niemand garantiert uns, dass es nicht auch in Zukunft zu schweren Verfehlungen kommen kann. Und dann liegt es an uns, an jedem Einzelnen von uns, sich zu positionieren. Am Anfang der Gemeinde war die Situation jedoch noch einmal eine ganz besondere, worauf Paulus in der heutigen Bibelstelle noch einmal genauer eingeht. Die ersten Christen, so wie Paulus persönlich ja auch, kamen natürlich zunächst einmal oftmals aus dem Judentum. Jesus selbst war Jude. Diese ersten Judenchristen waren natürlich beschnitten, so auch unser Herr Jesus, und unterschieden sich von den Heidenchristen, die von Hause aus unbeschnitten waren. Und von jenen Unbeschnittenen spricht Paulus hier, die ja weder zum auserwählten Volk Gottes, also den Juden, gehörten, noch durch den Herrn Jesus mit Gott zunächst einmal versöhnt waren. Ja. Das heißt, diese Unbeschnitten hatten zunächst somit weder die Verheißung des Bundesvolkes noch die Verheißung des neuen Bundes in Christus, und sie standen somit mit leeren Händen auf dieser Welt. Und um es nochmal klar zu sagen, dies ist, wenn wir die Bibel, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, der Zustand aller Menschen ohne den Glauben an Jesus und seinen Opfertod am Kreuz. Und deshalb heißt es in Vers 13, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart. Und damit sind alle Menschen gemeint, alle, ausnahmslos alle, nahe geworden durch das Blut Christi. Oder wie es der Liederdichter in die wunderbaren Worte fasst, erkoren aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt. Ein Herr ist's und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt, und einen heiligen Namen ehrt sie, ein heiliges Mal, und eine Hoffnung teilt sie, Kraft seiner Gnadenwahl. Es ist dies, so glaube ich, in Zeiten der Trennung eine Verheißung der Bibel, die wir als siegreiches Panier, als Feldzeichen, als Banner sozusagen vor uns hertragen sollten. Unser Gott hat seine Gemeinde aus allen Völkern erkoren. Unser Herr hat nicht nur die Menschen und Völker geschaffen, sondern er hat auch aus allen Völkern seine Kinder gesammelt und wird sie auch in Zukunft sammeln. Wir alle haben, sofern wir uns auf Gottes Wort, die Bibel, stützen, nur einen Glauben, der alle eint. Seist du nun Chinese oder Wuppertaler, Kölner oder Moskauer, Mann oder Frau, wir alle haben einen Glauben und einen Heiligen Geist, der uns alle beseelt. Und das ist die Botschaft, die wir verkündigen sollen, die wir verkünden sollen. Wir sollen nämlich nicht verkünden, dass alle religiösen Wahrheiten wahr seien. Denn das widerspricht unserer Heiligen Schrift und wäre somit eine Lüge. Wir sollen auch nur einen heiligen Namen verkünden und nicht viele. Es ist der Name Jesus Christus, den wir verkünden sollen und den wir im Abendmahl immer wieder preisen und feiern dürfen. Wir haben die begründete Hoffnung, dass wir dereinst wieder auferstehen werden, da auch Jesus Christus von den Toten auferweckt worden ist. Das ist unser Glaube, unsere Zuversicht. Und das wollen wir nicht müde werden zu verkünden. Kein Ritual, kein Pilgerweg und kein Almosen geben bringen mich Gott nur einen Millimeter näher. Auch das wollen wir verkünden. Und Gottes Gnade wollen wir immer wieder neu loben und preisen. Gnade, Gnade, Gnade allein ermöglicht uns den Gang ins Himmelreich. Keine besonderen Taten, kein in die Luft sprengen für unseren Gott, keine speziellen Riten bringen uns unserem Gott näher. Auch das wollen wir immer und immer wieder verkünden. Auch wenn es zwischen uns Menschen auch einmal knarzt und knackt, so wollen wir unsere Grundlage, unsere gemeinsame Basis niemals vergessen. Und bei Paulus war es zunächst einmal wichtig, dass diese Einheit vor allem zwischen Judenchristen und Heidenchristen hergestellt würde. Auch da gab es mit Sicherheit viele Reibereien, Eifersüchteleien und auch Abgrenzungstendenzen. Und gerade deshalb war es Paulus wichtig zu betonen, dass Gott aus diesen zwei Gruppen eine Herde, eine Gemeinde, eine Kirche geformt hat. Das war mit Sicherheit nicht einfach. Da waren auf der einen Seite die Juden, die auf Gottes Gesetze fokussiert waren, die als auserwähltes Bundesvolk eine ganz besondere Stellung vor Gott hatten. Tja, und dann die Heidenchristen, die sich ganz allein auf Jesu Kreuzestod berufen konnten. War von diesen beiden Gruppen nun einer der bessere Christ? Gab es etwas, warum die eine Gruppe sich vielleicht auf die Schulter klopfen durfte? Mitnichten, liebe Geschwister. Vers 14, 15, 16. Denn er ist unser Friede, er, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Er allein hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, abgetan, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Jesus Christus ist die Erfüllung des Gesetzes. In ihm haben wir die Versöhnung vor Gott, die für alle gilt. Für Judenchristen wie für Heidenchristen. Er ist der Friedensstifter. Er allein hat den neuen Menschen durch seinen Opfertod geschaffen. Somit kann sich nämlich auch keiner irgendwelcher Vorteile rühmen, sondern kann nur Jesu Tat am Kreuz loben, der, auch das ist wichtig, immer und immer wieder zu betonen, der aus reiner Gnade seinen Opfergang antrat. Und durch Jesus allein dringt nun die Botschaft der Erlösung hinaus in die Welt. Wer immer du auch bist, wo immer du auch herkommst, wer deine Eltern waren, was du bisher getan oder geglaubt hast. Es gibt nur einen Namen unter dem Himmel, der dich mit Gott versöhnen kann. Jesus Christus ist dieser Name. Vers 17. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt. Euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Wie es in der heutigen Bibelstelle heißt. Die biblische Botschaft ist keine Botschaft allein für Arme oder Reiche, für Juden oder Heiden, für Deutsche oder Russen, nein. So wie Paulus klar macht, dass der Herr Jesus Frieden verkündet hat, für Judenchristen wie auch für Heidenchristen, so hat der Herr Jesus auch Frieden verkündet für alle Menschen, zu allen Zeiten, auf allen Kontinenten und aus allen Völkern. Jesus ist der Name, der sie alle verbindet. Lasst uns das immer wieder neu verkünden. So wie es in Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt, und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Wenn wir wirklich an das glauben, was in unserer Bibel steht, dann müssen wir dies laut und deutlich sagen. Die Bibel spricht nicht von mehreren Wahrheiten oder mehreren Namen. Es gibt nicht viele Wege zu Gott, sondern es gibt nur einen Weg zu Gott. So wie in der Arche Noah, sich auch nur eine einzige Tür befand, die Gott an einem ganz bestimmten, von ihm bestimmten Tag verschlossen hat und damit das rettende Schiff verschlossen hat. So gibt es auch nur einen Namen und nur einen Weg der Rettung und des Heils, Jesus Christus. Und wie unsere Bibelstelle weiter ausführt in Vers 18, denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Es gibt bei Gott nur einen Weg. Es gibt nicht den Haupteingang und den Lieferanteneingang. Es gibt auch nicht wie in der Phase der Rassentrennung in den USA Sitzplätze für Weiße und für Schwarze im Bus, ungeachtet der Tatsache, dass es ja allesamt vielleicht Christen waren, sondern vor Gott sind alle Kinder gleich. Es gibt nur einen Heiligen Geist. Es gibt auch nur ein Sühneopfer, welches uns den Zugang zum Vater sichert. Wer anderes verkündet, wer anderes behauptet, der lügt. Und er verkündet nicht das Wort der Bibel. Und liebe Gemeinde, weil das alles so ist, kann der Apostel Paulus dann auch in Vers 19, 20, 21 verkünden: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Bei Gott gibt es keine Christen zweiter Klasse. Wir alle sind Gottes Hausgenossen. Wir kommen nicht als Gäste, die am Ende des Abends wieder rausgeworfen werden, sondern wir bleiben im Hause des Herrn immer da. Wir haben alle eine Basis, eine Grundlage, die von den Aposteln und den Propheten gelegt wurde. Diese Männer sprachen nicht in ihrem eigenen Sinn allein für ihre Zeit, sondern sie legten die geistlichen Grundlagen für alles, was danach folgte. Das Haus, was gebaut wurde, hat Jesus Christus als seinen Eckstein. Jenen Eckstein, an dem sich die Menschen bis heute stoßen werden. Und das ist auch gut so. Und dieses Haus, diese Kirche, diese Gemeinde, dieser heilige Tempel wird erbaut und getragen durch Menschen aus aller Herren Länder. Diese menschlichen Balken und Bretter sind es, die von Gott auserwählt worden sind, sein Haus über die Jahrtausende hinweg zu repräsentieren. Wir alle, die wir hier sitzen und bekennen können, dass wir an unseren Herrn Jesus glauben, der den schweren Gang ans Kreuz für unsere Sündenschuld angetreten hat, und der gekreuzigt wurde, der gestorben ist, der am dritten Tage auferstanden, der aufgefahren in den Himmel ist und der dereinst wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir alle dürfen gewiss sein, dass wir zu Gottes weltumspannender Gemeinde gehören. Dieser Glaube ist es, der uns über Ländergrenzen hinweg verbindet. Dieser Glaube ist es, der über Geschlecht und Abstammung steht. Dieser Glaube ist es, der am Ende über ewiges Leben oder ewige Verdammnis entscheidend. Und das ist auch die einzige wirkliche entscheidende Frage für jeden von uns heute Morgen. Wir alle haben unsere Vorgeschichte. Wir alle sind durch viele Höhen und Tiefen geschritten. Wir haben im Leben vielleicht viel erreicht, haben vielleicht sogar studiert und haben es zu Wohlstand gebracht. Vielleicht sind wir auch schon früh mit Gottes Wort konfrontiert worden und erhoffen uns dadurch vielleicht einen extra Bonus bei Gott. Vielleicht sind wir treu in den Konfirmationsunterricht gegangen oder haben uns firmen lassen, waren Messdiener, haben kreative Aufgaben wahrgenommen. Aber all das, liebe Geschwister, wird uns am Tage unseres Todes nichts nutzen. Kein Ausweis eines bestimmten Landes, kein Parteibuch, noch die bloße Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft werden uns retten können. Retten kann uns nur, wenn wir am Ende unserer Tage durch die einzige vorhandene Tür in die Arche Gottes eintreten dürfen. Diese Tür hat einen Namen. Es ist der einzige Name auf dieser Erde, der diese Macht besitzt. Es ist der Name unseres Heilandes Jesus Christus, über den es, wie oben bereits erwähnt, in Apostelgeschichte 4 heißt: Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Und diesen Namen, liebe Geschwister, den sollten wir nie vergessen. Amen.